116 lesen. Psalm 116. Ich liebe den Herrn, denn er hat mich erhört, als ich zu ihm um Hilfe schrie. Ja, er hat sich zu mir herabgeneigt. Mein Leben lang will ich zu ihm rufen. Ich war schon gefangen in den Klauen des Todes. Angst vor dem Grab überfiel mich. Ich war völlig verzweifelt. Da schrie ich laut zum Herrn. Ich flehte ihn an, o Herr, rette mich. Wie gnädig ist der Herr. Was er verspricht, das hält er auch. Unser Gott ist voll Erbarmen. Er beschützt alle, die sich selbst nicht helfen können. Ich war in großer Gefahr, doch der Herr hat mich herausgeholfen. Nun sage ich mir, werde wieder ruhig. Der Herr hat dir Gutes erwiesen. Ja, er hat mich vor dem sicheren Tod errettet. Meine Tränen hat er getrocknet und mich vor dem Untergang bewahrt. Ich darf am Leben bleiben, in seiner Nähe. Mein Vertrauen zu ihm blieb unerschüttert, auch als ich zugeben musste. Jetzt weiß ich nicht mehr aus noch ein. Auch als ich bestürzt aufrief, keinem Menschen kann man vertrauen. Wie soll ich dem Herrn nun danken für all das Gute, was er mir getan hat? Beim Opfermahl will ich vor allen den Kelch erheben als Zeichen meines Dankes, denn der Herr hat mich gerettet. Das allein will ich bekennen. So will ich vor Gottes Volk erfüllen, was ich dem Herrn versprochen habe. Der Herr bewahrt alle, die ihn lieben, denn in seinen Augen ist ihr Leben wertvoll. Gott, du bist mein Herr. Ich diene dir, wie meine Mutter es schon tat. Du hast mich den Klauen des Todes entrissen. Deshalb will ich dir ein Dankopfer bringen. Laut will ich bekennen, dass du mein Herr bist. Vor deinem ganzen Volk auf dem Vorhof des Tempels mitten in Jerusalem will ich dir, Herr, mein Gelübde erfüllen. Halleluja.
Stundenlang anhören, oder? Und zusehen. Ja, also ich bekomme immer noch Gänsehaut bei dieser Filmmusik von Martin Böttcher, wenn ich die höre. Und diese Musik, die würde auch zu keinem anderen Film jemals passen. Die gehört einfach exklusiv zu Winnetou und Old Shatterhand. Die Helden meiner Kindheit. Ich fand es schon sehr beeindruckend, wie es die beiden geschafft haben, sich so mutig ins Getümmel der Schlacht zu stürzen und die Schurken des Wilden Westens zu besiegen. Ich finde es heute noch beeindruckend, dass ihnen keine Platzpatrone der Feinde irgendwas anhaben konnte und auch die Pfeile mit den Styroporspitzen einfach an ihnen abgeprallt sind. Die waren einfach unbesiegbar, also bis auf Winnetou 3 halt. Es war faszinierend, wie sie es geschafft haben, sich mutig den Gegnern in den Weg zu stellen. Und wer mit dem Henrystutzen und Bärentöter und der Silberbüchse Bekanntschaft machen musste, der hat es gespürt hinterher, wenn er es noch gespürt hat. Man weiß es ja nicht so genau. Und dabei waren diese Winnetou und Old Shatterhand so keine harten, coolen Typen, so aus dem Holz eines John McClane, sondern das waren Typen mit Herz. Die hatten Gefühle, echte Gefühle. Es waren nicht nur enge Freunde, sondern Blutsbrüder, die miteinander durch dick und dünn gegangen sind. Ja, das waren so meine Helden aus der Kindheit. Winnetou, Old Shatterhand, Sepp Maier. Naja, okay. Es gab in der Schule, das wissen vielleicht noch manche und erinnern sich, es gab in der Schule solche Zeichenblöcke. DIN A3 Format mit Motiven aus diesen Filmen von Karl May. Ich habe die immer gesammelt. Ich könnte mit Zeichnen und mit Malen bis heute nichts anfangen. Ich kann das einfach nicht. Aber ich habe Zeichenblöcke geliebt. Und ich habe immer das Titelbild ausgeschnitten und mir an der Holzdecke an die Decke gepinnt. Über meinem Bett natürlich. Das waren so die größten Idole, und ich wollte mit Winnetou einschlafen und mit Old Shatterhand wieder aufwachen. Ich habe Zeichenblöcke geliebt, und heute darf ich es verraten, meine Frau ist nicht hier. Ich war verliebt in Nshutschi, die Schwester von Winnetou, und dieser Center, der sie so heimtückisch erschossen hat, ich kann es bis heute noch nicht begreifen, aber er musste bezahlen dafür, bitter bezahlen. Mit meinen beiden Geschwistern haben wir diese Szenen aus den Filmen von Karl May immer nachgespielt. Ja, so saßen wir mit meinem Bruder auf der Hundehütte und sind geritten durch den wilden Westen, als ob wir Ilchi unter dem Hintern hätten. Wir waren die Helden. Anno 1975. Wir konnten uns voll damit identifizieren. Nur gut, die Wirklichkeit, die sah ein bisschen anders aus. In der Wirklichkeit, da konnte es schon vorkommen, dass klein Markus sich nicht mal getraut hat, den Fußball aus Nachbars Garten wiederzuholen. Da wachte ein Bernhardiner, und der war so groß. Gut, er war hinter dem Fenster, aber trotzdem gefährlich. Feigling. Nun, letzte Woche schon konnten wir feststellen, dass Gott auch mit schwachen Leuten, mit Menschen, die Angst haben, mit Menschen, die sich ihrer geringen Kapazitäten sehr bewusst sind, durchaus was anfangen können. Ob es ein Held ist, der sich stark und mutig fühlt, oder jemand, der gar nicht weiß, was er eigentlich kann. Gott kommt schon damit klar. Er hat damit überhaupt keine Schwierigkeiten. Und er kann gerade in den Schwachen seine Ziele erreichen. Konnten wir letztes Mal feststellen, an dem Beispiel von Paulus, wie er gerade in dieser Schwachheit, die er erlebte, für Gott brauchbar war. Weil er erlebt hat, wie wir es gesungen haben in dem Lied, allein deine Gnade genügt, die in meiner Schwachheit Stärke mir gibt. Das konnte Paulus erleben, und das konnten viele andere ebenfalls erleben. Und heute werden wir an dem Beispiel von Gideon, eine weitere Gestalt, dieses Mal des Alten Testaments, kennenlernen, der das Gleiche bestätigen konnte. Es kommt allein auf Gottes Gnade an. Wir werden heute beginnen und noch zweimal damit weitermachen, dass wir so ein bisschen einen besseren Einblick kriegen in seine Zeit, in seine Person. Und auch dieser Gideon war nun wirklich nicht gerade Winnetou. Es war auch einer von denen, die Muffe hatten, die Angst hatten, der nichts reißen konnte. Und trotzdem hat Gott was mit ihm gemacht. Ja, damals hätte die Bevölkerung von Israel wirklich so einen Winnetou gebrauchen können. Denn Feinde und Probleme hatten die tatsächlich genug. Die hatten richtig Schwierigkeiten, richtig massive Probleme mit ihren Nachbarländern. Die haben ihnen zugesetzt, ihre Existenz bedroht. Die Midianiter und Amalekiter waren es, die der Bevölkerung, den Bewohnern Israels, enorm zusetzten. Schon 7 Jahre lang in Folge drangen sie so als Heer aus dem Süden und aus dem Osten ins Land ein und vernichteten die Ernte. Wir können sie erkennen, da unten kamen die Amalekiter vom Süden her und vom Osten her kamen die Midianiter und überschwemmten von dieser Gegend von Südosten das gesamte Land mit ihrer Armee und haben nur noch Chaos und Scherben hinterlassen. Das war eine Katastrophe. 7 Jahre in Folge. Alle Ernten vernichtet. Die Haustiere, die Herden wurden geraubt, die Siedlungen geplündert. Und kein Ende war in Sicht, dass die jemals freiwillig mit dieser Plage aufhören würden. Und es gab keinen Winnetou. Im Bergland versuchte sich diese geschundene Bevölkerung so Rückzugsmöglichkeiten zu errichten. Da haben sie Erdlöcher gegraben und notdürftig mit irgendwelchem Reisig abgedeckt. Die haben Höhlen geschlagen oder vor Felswänden Barrikaden errichtet, in der Hoffnung, dass die Feinde mit ihren Kamelen es nicht bis ins Bergland schaffen sollten. Und so konnten sie zwar ihr Leben retten, aber jedes Jahr aufs Neue saßen sie da oben im Gebirge und mussten mit anschauen, wie unten im Tal der Feind wütete und wieder alles kaputt machte. Die nächste Welle feindlicher Angriffe bis zum Mittelmeer, das Land überschwemmte und das Leben schier unmöglich machte, die Lebensgrundlage entzogen hat. Wie ein Heuschreckenschwarm, so beschreibt es die Bibel, fielen diese feindlichen Länder in Israel ein und haben alles vernichtet. Und was übrig war, war nur noch Aas für die Geier. Wir können uns ausmalen, dass in diesem Land eine unbeschreibliche Not herrschte. 7 Jahre, eine unfassbar lange Zeit. Und diese 7 Jahre, die hinterließen bei der Bevölkerung tiefe Spuren der Mutlosigkeit, der Resignation, der Verzweiflung, der Zukunftsangst, der Ohnmacht und der tiefen, abgrundtiefen Trauer. Sie waren einfach am Ende und warteten letztlich nur noch darauf, dass ihnen irgendwann mal so ein Gnadenstoß versetzt wird. Dass das Leid aufhört. Ich finde es nicht einfach, sich so in diese Situation Israels damals hineinzudenken. Natürlich kennen die meisten von uns auch schweres Leid und sind vertraut mit Not und Angst, mit Verzweiflung. Aber in dieser Verzweiflung gibt es immer noch andere, denen es gerade gut geht, die gerade so eine Stärke empfinden noch, die dann vielleicht auch helfen können, die dann wieder kommen können und Mut zusprechen können, die noch Hoffnung vermitteln können oder die vielleicht praktische Zuwendung geben können. In der tiefsten Not sind immer noch andere da, die mir unter die Arme greifen können und Verständnis zeigen. Ich finde es so eine geniale Sache, dass wir als Christen in solche Gemeinden hineingestellt sind, um uns in solchen Krisenzeiten, die Einzelne erleben, begleiten zu können, weiterhelfen zu können. Und viele aus unserer Gemeinde konnten das schon sehr positiv erleben, wie andere da waren in der persönlichen Katastrophe. Aber damals ging es der gesamten Bevölkerung so dreckig. Da waren alle in dieser Trostlosigkeit gefangen. Alle waren in ihrer Existenz bedroht. Und so gab es für die Leute in Israel nur noch eine einzige Adresse, an die sie sich wenden konnten. Gott der Herr. Die Bibel beschreibt es im Richterbuch Kapitel 6 mit folgenden Worten. Ich möchte sie Ihnen gern zitieren. Sie können sie vorne mitlesen oder auf Ihren Infoblättern. Da heißt es dann folgendermaßen: Auf diese Weise machten die Midianiter Israel arm. Da schrien die Israeliten zum Herrn um Hilfe. Als sie wegen Midian zum Herrn um Hilfe schrien, schickte der Herr den Israeliten einen Propheten. Er sagte: So spricht der Herr, der Gott von Israel. Ich selbst habe euch aus Ägypten herausgeführt und aus dem Sklavenhaus befreit und euch vor den Ägyptern und allen anderen Unterdrückern gerettet. Ich habe eure Feinde vor euch her vertrieben und euch ihr Land gegeben. Ich habe euch gesagt, ich bin der Herr, euer Gott. Die Götter der Amoriter, in deren Land ihr lebt, dürft ihr nicht verehren. Doch ihr habt nicht auf mich gehört. Das tut weh. Mehr bekam die geplagte Bevölkerung Israels nicht zu hören. Jetzt erinnern sie sich in ihrer großen Not schon an Gott und flehen ihn um Hilfe an. Und alles, was er eben durch diesen Propheten ausrichten lässt, ist selber schuld. Ihr habt nicht auf mich gehört und jetzt löffelt die Suppe, die ihr euch eingebrockt habt, bitte schön selber aus. Nicht die Feinde sind das Problem. Ihr seid das Problem. Das ist schon eine eiskalte Dusche. Jetzt geht's ihnen schon dreckig. Und dann solch eine Botschaft Gottes? Ich lerne daraus, dass Gott sich einfach nicht als Notnagel abspeisen lässt. Ja, so nach dem Motto, wenn es nicht mehr geht, dann können wir immer noch Gott um Hilfe bitten. Und dann ist er einfach da. Ist es da sein Job, uns zu helfen? Er hat den ganzen Tag nichts Besseres zu tun. Wenn es nicht mehr weitergeht, können wir immer noch Gott um Rat fragen. Aber jetzt fahren wir doch erstmal kräftig, so wie wir es wollen, den Karren in den Dreck. Und dann beten wir und dann geht's schon wieder weiter, ja? Dann wird uns Gott schon wieder rausziehen. Nur Gott sperrt sich dagegen, als Gegenstand menschlicher Berechnung missbraucht zu werden. Er will doch der Herr unseres Lebens sein und nicht nur Abschlepp- und Pannendienst. Dem ADAC ist es kein Problem, wenn ich jahrelang ohne ihn zurechtkomme. Ich weiß nicht, wie lange ich, bestimmt schon über 20 Jahre bin ich ADAC-Mitglied. Ich habe ihn vielleicht 3-mal gebraucht. Aber zwischendrin hat er mir nie angerufen und gesagt, Gulden, Mitgliedsnummer 147, irgendwas, wir haben sich schon lange nicht mehr gemeldet. Wie sieht's aus? Brauchen Sie uns noch? Keiner von dem ADAC hat mir irgendwo mal zwischendurch nahegelegt, ich möge mich doch mal bitte wieder melden. Sie haben Sehnsucht nach mir und meinem Auto. Die kommen ohne mich klar. Die kriegen ja meinen Mitgliedsbeitrag. Was soll ich mir einbilden? Nun, und manche denken, Gott wäre genauso. Das ganze Jahr Gott irgendwo als gelben Engel irgendwo liegen lassen, stehen lassen. Und wenn es dann brennt, Notruf, bitteschön, ich stehe da und da, bitte mach meinen Motor wieder flott. Mir geht's schlecht. Und außerdem zahle ich Mitgliedsbeitrag. Also ich spende was. Nee. Gott mutet es der Bevölkerung Israels zu, von ihm völlig enttäuscht zu sein. Dieser Joker sticht nicht. Das ist die eine Seite. Gott lässt sie ein bisschen zappeln. Aber die andere Seite ist, das ist nur den Lesern der Bibel vertraut. Die Leute von Israel, die kennen das gar nicht. Auf der anderen Seite ist Gott schon längst dabei, sich eine Lösung auszuwählen, eine Lösung herbeizuführen. Einerseits zappeln die, und andererseits ist schon Gott schon längst aktiv und macht hier einen Plan zur Rettung. Gott kommt auf seine Weise zum Ziel. Aber das ist auch richtig so. Wenn Gott der Herr meines Lebens sein will, gehört doch dazu auch, dass ich ihm selber überlasse, wie er helfen kann. Ich will es ihm doch nicht vorschreiben. Er selber soll doch auswählen können, wie er auf meine Not reagieren möchte. Er ist der Herr und das in guten und in den schlechten Zeiten. Und ich habe schon öfter erlebt, wie Gottes Hilfe auf einmal auf eine ganz andere Art kam. Wie ich mir das in meiner Vorstellung zurechtgelegt habe und ihm auch vorgeschlagen habe. Aber ich muss rückblickend tatsächlich sagen, es war eigentlich immer besser, so wie er es gemacht hat. Er hat den besseren Überblick. Und es sind bestimmt manche hier, die auch schon seit geraumer Zeit für irgendeine bestimmte Sache beten. Eigentlich genau wissen, wie die Lösung aussehen könnte. Und es tut sich irgendwie nichts. Gott macht es manchmal anders. Und doch jedes Mal besser, als wir es ihm vorschlagen. Ich möchte es gerne wörtlich vorlesen, wie die Bibel Gottes Vorgehensweise beschreibt. Die Verse 11 bis 16 in Richter Kapitel 6 gehen folgendermaßen. Dann kam der Engel des Herrn und setzte sich unter die geweihte Eiche bei Ophra. Sie gehörte Joasch aus der Sippe der Abieser. Gideon, der Sohn von Joasch, drosch gerade Weizen unten in der Kelter, um es vor den Midianitern in Sicherheit zu bringen. Der Engel des Herrn erschien ihm und sagte, der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Ach Herr, entgegnete Gideon, wenn der Herr mit uns ist, warum ist uns dann all das passiert? Wo bleiben die Wunder, von denen unsere Vorfahren uns erzählten? Sagten sie nicht, der Herr hat uns aus Ägypten herausgeführt? Jetzt hat uns der Herr verlassen und an die Midianiter ausgeliefert. Da wandte sich der Herr zu ihm und sagte, geh mit der Kraft, die du hast, und rette Israel vor den Midianitern. Ich sende dich aus. Aber mein Herr, antwortete Gideon, womit kann ich Israel retten? Meine Sippe ist die schwächste im ganzen Stamm Manasse und ich bin der Jüngste in meiner Familie. Der Herr sagte zu ihm, ich werde mit dir sein. Du wirst Midian vernichten, als wäre es nur ein einziger Mann. Soweit Gottes Wort. Ohne dass es dieses krisengeschüttelte Volk mitkriegt, beginnt Gott seinen Plan zur Rettung. Und dafür gebraucht er einen jungen Mann. Also wenn ich den Gideon so anschaue, wie er hier reagiert und wenn ich weiterlese, wie er noch an manchen Stellen sich verhalten hat, muss ich sagen, er hat sich für diesen Job nun wirklich nicht aufgedrängt. Er ist nicht gerade Winnetou, kein Modellathlet, kein Abenteurer, kein Leader mit Fronterfahrung. Er erinnert mich eher so an Tante Troll. Schatz im Silbersee. Er ist eher so ein Antiheld. Einer mit geringem Selbstbewusstsein, der sich über seinen Stamm definiert. Wer sind wir denn schon? Der Kleinste. Der sich über seine Familie definiert. Wer bin ich denn schon? Der Jüngste. Was habe ich denn schon groß auf den Weg zu bringen? Einer mit schmalem Gottvertrauen. Ein ängstlicher und mutloser Typ. Okay, clever war er. Da muss man erst mal drauf kommen, das Getreide abzuernten, bevor es reif ist, um die Körner dann hochzutragen ins Gebirge, in den Weinberg, in die Kelter, ins Untergeschoss, dort trocknen zu lassen, dann zu dreschen, um wenigstens ein bisschen Getreide zu haben, das vielleicht über den Winter als eiserne Ration dienen könnte. Da muss man erst mal drauf kommen. Getreide im Weinberg, in der Kelter. Immerhin. Aber Mut sieht für mich trotzdem anders aus. Und genau diesen Typ, diesen Gideon, braucht Gott für seinen Plan. Und er erreicht alles, was er will. Weil der Gideon genau merkt, nicht ich bring's, nicht ich bin der Held. Allein deine Gnade genügt. Das ist diese Art, die Gott verwenden kann. Das ist mal wieder so einer. Einer mehr, der so ist wie du und ich, oder? Der lieber kneifen würde. Es ist typisch für Gott, dass er gerade die Menschen für seine Ziele einsetzt, die sich ihrer Grenzen und Schwächen so stark bewusst sind. Damit beweist er doch ständig aufs Neue, dass er es auch ohne die starken und selbstbewussten Helden schafft. Aber er will dich und er will mich dabei haben. In aller Schwäche, in allen Schwierigkeiten. Er will dich und er will mich dabei haben. Und vielleicht kann es Gott gelingen, uns auf dieselbe Art zu ermutigen, wie es ihm damals bei Gideon gelungen ist, dass der sich in Gottes Hände ausliefert und Gott machen lässt. Schauen wir uns das doch mal näher an. Wie gelingt es Gott, den Gideon auf den Weg zu kriegen? Er spricht ihn zunächst einmal ganz persönlich an. Es ist nicht immer so, dass Gott einen Engel einsetzt, um jemanden einen Auftrag zu übermitteln. Ja, daher wäre es auch nicht gut, wenn wir jetzt alle so lange warten würden, bis mal ein Engel auftritt. Nun, dann wäre immer noch die Frage, würde ich ihn als Engel überhaupt erkennen können? Es ist nicht immer so einfach, denn die Engel, wenn sie Menschen begegnen, die kommen immer in der Gestalt eines normalen Menschen. Die Engel haben keine Flügel, wie sie in manchen Bildern dargestellt werden. Wenn Menschen mit Engeln zu tun haben, immer flügellos. Und jetzt sagt mal jemand, du bist ein Engel. Nicht so ohne, ja. Aber auch wenn Gott keine Engel gebraucht, er spricht trotzdem jeden so ganz persönlich an, auf seine Art und Weise. Meistens geschieht das, indem mich ein bestimmter Satz aus der Bibel ganz konkret anspricht. Also meistens verwendet Gott die Bibel dafür, sein Wort, das er uns gegeben hat. Es ist faszinierend, wie diese alten Sätze der Bibel durch Gottes Geist so in mein Leben hineinsprechen, dass ich den Eindruck habe, es geht nur um mich. Es ist so, als ob Gott mich quasi umarmen würde mit seinem Wort. Da tritt aus diesem Wort Gottes, aus den Buchstaben, aus den Sätzen auf einmal Gott selber hervor und nimmt mich in den Arm und sagt, ich meine ich jetzt und dich drücke ich jetzt und ich möchte mit dir persönlich was anfangen. Das ist mein Wort nur für dein Leben. Geh hin in der Kraft, die du hast und ich werde mit dir sein. Ganz persönlich spricht Gott durch sein Wort, das mir durch den Geist Gottes ins Herz geschrieben ist. Manchmal ist es auch so, dass es ein Satz ist eines bestimmten Menschen, der mich einfach nicht mehr loslässt. Da sagt irgendjemand irgendwas und ich denke, also wenn der kein Engel ist, es trifft auf jeden Fall so in mein Leben hinein. Das war zum Beispiel bei mir so, als ich mit ungefähr 16 Jahren überlegte, ob ich Theologie studieren soll. Das war für mich damals eine echte Frage, könnte das mein Weg sein? Und da standen wir so als Jugendliche, alle im gleichen Alter, so in einer Runde zusammen und haben uns darüber unterhalten. Vermutlich ging es um irgendwelche schwerwiegenden Themen, Fußball vermute ich mal. Wir standen so in einer Runde zusammen und dann kommt der alte Missionsdirektor raus und hat sich da so einfach, so völlig unvermittelt und unbedarft dazugestellt. Und er sagt nur einen einzigen Satz, den er vermutlich vorher und hinterher nie mehr gesagt hat, vielleicht aber auch noch tausendmal, ich weiß es überhaupt nicht. Aber er sagte nur, es werden dringend Missionare gebraucht. Das war's. Und dann geht er wieder. Und dieser eine Satz war für mich genau die Antwort. Also wenn die Leute brauchen und ich stelle mir die Frage, na, dann kann ich ja nicht mehr ausweichen. Jetzt geht's um mich. Ich bin gefragt. Ich habe diesen Direktor später noch als Dozenten näher kennengelernt und ich kann bestätigen, er war wirklich kein Engel. Er war ein Mensch. Durch und durch. Aber ich wurde durch ihn ganz persönlich von Gott angesprochen. Gott meinte mich. Und das war absolut klar. Das Erste, was Gideon erlebte, Gott spricht ihn persönlich an. Das Zweite, er traut etwas zu. Wir haben es vorher schon als Motiv in einem Lied gehabt. Du glaubst an mich, traust mir was zu und forderst mich heraus. Das stimmt tatsächlich. Das muss man erst zweimal anhören hier, was der Engel dem Gideon sagte. Du tapferer Held. Finde ich der Hammer, oder? Sagt er zum Gideon. So kann sich der Gideon ja überhaupt nicht sehen. Alles andere sieht er an sich, nur kein Held. Lieber Engel, du hast in der falschen Tür geklingelt. meine Sippe ist die Schwächste und ich bin der Jüngste. Lieber Engel, sorry. Not available in this moment. Ja, vielleicht denken viele von uns auch so zu gering von sich. Wir sehen unsere Begrenzungen, die Schwächen, all die Defizite, all die Nachteile. Und trotzdem bist du in Gottes Augen genau die richtige Person für diesen Auftrag. Er weiß, was er dir zutraut. Er kennt dich besser und sieht dich mit anderen Augen, göttlichen Augen. Der dritte Schritt. Der Engel, Gott selber letztlich, geht auf die Fragen und die Einwände ein. Ja, da hat Gideon ja noch andere Argumente auf Lager. Und er fordert den Engel ganz schön heraus. Er stellt diese knifflige Frage, die seither noch 100.000 Mal oder 1.000.000 Mal gestellt worden ist. Wie kann Gott das zulassen? Die Theodizee-Frage. Wie kann es Gott sich erlauben, so viel Leid auf dieser Erde zuzulassen? Wo sind denn die ganzen Wunder? Gott hat uns verlassen. Das ist die Diskussion, die Gideon gerade herauskitzelt. Und all die ungelösten Fragen, die ihn beschäftigen, all diese Verzweiflung, all dieses Nicht-Verstehen-Können sprudelt geradezu aus ihm heraus. Endlich kann er sich mal seinem Herzen Luft machen und dieser Engel kommt gerade recht. Und der lässt ihn ausreden. Der fährt ihm nicht auf einmal zornig in die Parade. Wie kannst du es dir erlauben, Gott in Frage zu stellen, deinen ewigen Ratschluss? Der lässt ihn reden. Das hält Gott durchaus aus. Dass man ihn in Frage stellt. Dass man ihn nicht verstehen kann. Es stimmt tatsächlich, es gibt Zeiten ohne Wunder. Ja, Wunder stehen uns nicht beliebig zur Verfügung, sondern Gott selber wacht darüber, wann er was zu tun gedenkt. Und Wunder sind einfach nicht verfügbar. Es gibt Generationen, die manches Mal, wo manchmal kein Wunder überliefert ist, auch in der Bibel. Er lässt es einfach so geschehen. Gott geht auf diese Fragen und Einwände ein. Der vierte Schritt. Er beauftragt. Er beantwortet nicht diese ganzen Fragen. Er sagt, okay, du bist Mensch. Der Auftraggeber ist Gott. Du musst nicht alles verstehen können. Du bist ja nicht selber Gott. Deswegen geh einfach. Der Auftrag für Gideon wird ganz klar formuliert. Geh mit der Kraft, die du hast und rette Israel vor den Midianitern. Ich sende dich aus. Punkt. Wenn ich dich schicke, heißt es auf gut Deutsch, dann trage ich auch die Verantwortung für das, was passiert. Ich bin der Chef, der Auftraggeber. Und wenn ich dir was sag, mach es. Was draus wird, ist meine Sache. Ja, und so sendet Jesus auch uns in die Welt. Licht und Salz wird als unser Auftrag formuliert im Neuen Testament. Und ein anderes Mal sagt Jesus, ich sende euch als Schafe mitten unter die Wölfe. Vielleicht denkst du jetzt gerade an deinen Chef. Oder an deine Familie, deine Arbeitskollegen, deinen Fußballverein, als Schafe mitten unter die Wölfe geschickt zu werden. Ganz schön heftig, von Gott herausgefordert zu werden, für ihn in diesem Umfeld Farbe zu bekennen. Das ist eine Sendung, die nicht unbedingt so nebenbei zu erledigen ist, die mich fordert. Herausfordert. Jesus will Menschen retten. Er sieht diese Verlorenheit und diese beängstigende Zukunft, die diese Menschen haben ohne Gott. Und er sieht, dass die einzige Lösung nur darin besteht, dass sie eine Beziehung zu ihm, zu Jesus Christus bekommen können. Und dafür will er dich und mich einsetzen. Das ist ein Auftrag. Allen Vorbehalten, allen Defiziten, allen Zweifeln zum Trotz, Jesus will dich in seiner Mannschaft haben. Und nicht nur als Zuschauer oder Sponsor. Der fünfte Schritt. Gideons Auftrag war, sein Volk vor den feindlichen Angreifern zu retten. Das ist schwierig, sich einer militärisch und strategisch völlig überlegenen Armee in den Weg zu stellen, um sie zu besiegen. Ein Himmelfahrtskommando. So meinen wir, wenn wir das mal lesen und uns dann mal so mit den Zahlen vertraut machen, wie stark die israelische Armee ist und wie stark die feindliche Armee der Midianiter und Amalekiter. Das kann nicht gut gehen. Ja, aber dieser eine Satz stellt alles auf den Kopf. Dieser eine Satz heißt, ich werde mit dir sein. Und dieser eine einzige Satz gibt der ganzen Konstellation auf einmal ganz andere Vorzeichen. Diese Gegenwart Gottes allein bringt den Gideon automatisch in eine bessere Position, in die beste Position. Paulus sagt das mal, Römer 8, der greift das wieder auf, ist Gott für uns. Wer kann dann noch gegen uns sein? Es gibt gar niemanden mehr, der gegen Gott hinstehen könnte. Deine Kraft ist doch nicht entscheidend. Was du an Voraussetzungen mitbringst, gibt doch nicht den Ausschlag, ob Jesus siegt oder ob er verliert. In unserem Leben kommt es doch vielmehr auf Jesus selber an. Allein deine Gnade genügt. Seine Mannschaft ist immer unvollkommen und wird es immer sein. Aber Jesus konnte gerade mit solchen Leuten schon so viel bewegen. Allein lass ihn machen. Stell dich ihm zur Verfügung. Übernimm Verantwortung. Lass dich einreihen in die Schar derer, die mithelfen wollen, dass Gott sein Ziel erreicht. Gewinne einen Blick für das, was Jesus mit dir und durch dich tun will. Und öffne dich für seine Vorhaben. Dass wir schwach sind und Zweifel haben und müde sind und traurig, wissen wir doch alles. Aber genau deswegen möchte dich Gott, dass er zum Zug kommt. Wir werden noch über zwei weitere Gottesdienste mit Gideon mitgehen und gemeinsam betrachten, was das damals konkret für ihn bedeutete und was das uns für unsere Zeit zu sagen hat. Aber für heute soll es einfach mal nur genug damit sein, dass Gideon seine Zweifel überwinden konnte. Er ließ sich überzeugen, dass Gott schon weiß, was er tut. Und diese Erfahrung wünsche ich jedem Einzelnen von uns, dass wir uns anstecken lassen von dieser Ermutigung, uns hinzugeben für ihn selber, dass er mit uns sein Ziel erreicht. Wir haben es gesungen, in dir ist mein Leben, in dir meine Stärke, in dir meine Hoffnung, in dir, o Herr. Wir alle sind unqualifizierte Leute. Wir alle sind die, die Schwächen und alles andere auch haben. Aber gerade die will er. Die Kirchengeschichte, die biblische Geschichte ist voll genau mit diesen Leuten. Ich habe einen kurzen Videoclip zum Abschluss, der das genau zum Ausdruck bringt. Er wird in Englisch gesprochen. Das ist für unsere amerikanischen Freunde das Bonbon heute Morgen. Die haben es genügend Deutsch hören müssen. Aber all die Deutschen dürfen es in den deutschen Untertiteln mitlesen. Also die Amerikaner dürfen die Augen schließen, die Deutschen die Ohren. Bitteschön.
Think God can't use you? Think he only uses perfectly qualified people? Take a closer look. Moses was not a great speaker. Jonah ran from God. Jacob was a liar. Noah got drunk. Rahab was a prostitute. David had an affair. Jeremiah was depressed. A lot. Solomon was rich in wisdom, but poor in lifestyle. John the Baptist was just plain poor. Timothy was too young. Abraham was too old. Lazarus was dead. Sarah was barren. Naomi was a widow. Gideon and Thomas both doubted, and so did Sarah. Peter lacked self-control. James and John were self-righteous. Paul had a short fuse. Well, so did Peter and Moses. Actually, lots of people did. God's army isn't perfect. It never has been. It's the march of the unqualified. Get in line.
Lasst uns beten. Bitte behalten Sie Platz. Jesus, wir haben es gesungen und wahrscheinlich auch als Gebet ehrlich gemeint, dass in dir unser Leben ist. In dir unsere Stärke und in dir unsere Hoffnung, dass es um dich geht. Aber tatsächlich haben wir Vorbehalte. Tatsächlich werden wir oft mehr von unserem Stolz regiert, den wir vielleicht abgeben müssten. Oder von unserer Lust regiert, die uns manchmal kneifen lässt oder im Sessel sitzen lässt. Wir werden mehr von unserem Image regiert, das wir einbüßen könnten. Wir werden mehr von unseren eigenen Plänen regiert, die sich vielleicht ändern müssten. Wir werden von unseren Vorbehalten und Zweifeln regiert, die wir vielleicht überwinden müssten. Oh Jesus, du hast viel Arbeit mit uns, dass wir unser Leben mit all dem ganz in deine Hände legen, dass wir uns komplett mit unserer Planung, mit unserem Image, mit unserer Lust und Laune komplett für dich gebrauchen lassen können. Jesus, und wenn wir sehen, was du mit einem Gideon machen konntest, mit einem Paulus und mit den anderen aus deiner unqualifizierten und unvollkommenen Mannschaft, dann möchtest du uns auch darin sehen. Jesus, wir möchten es dir zulassen, uns aufs Spielfeld zu schicken, uns von dir einwechseln zu lassen, dass wir für dich deinem Auftrag nachgehen. Denn du weißt, was du tust mit uns. Du weißt, was du uns zumutest. Und uns gilt deine unendlich große Verheißung, wenn du sagst, ich gehe mit. Lass uns darauf unser Vertrauen setzen und mit dir Schritte gehen. Egal wohin. Amen. Ja, und das nächste Mal machen wir an der Stelle weiter. Und da geht es um diese erste Bewährungsprobe von Gideon, die ihn genau in sein engstes Umfeld führt, nämlich seine Familie. Im nächsten Mal geht es um Familie. Bitteschön. Marc, vielen Dank.